SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Es ist gar nicht so lange her. Auf jeden Fall war mein Hirn schon lange auf kurze YouTube-Clips geeicht und meine Aufmerksamkeitsspanne reichte bestenfalls für 40-minütige Serienfolgen, dachte ich. Und dann war ich wirklich überrascht, wie sehr mich ein Schwarz-Weiß-Film in seinen Bann schlagen kann, als ich das erste Mal Außer Atem gesehen habe. Schnelle Schnitte, tolle Dialoge, ein Soundtrack, der lange im Ohr bleibt, tolle Schauspieler und eine bittersüße Liebesgeschichte, die nicht nur mich nachhaltig beeindruckt hat. Der Schöpfer dieses Meisterwerks, der große Regisseur der Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, ist heute im Alter von 91 Jahren gestorben. In SWR 2 Kultur aktuell begrüße ich unseren Filmexperten Rüdiger Suchsland. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Rüdiger, mein persönlicher Lieblingsfilm von Godard ist, wie gesagt, Außer Atem von 1960. Das war Godards Durchbruch als Regisseur, oder?
Ja, das war unbedingt sein Durchbruch. Es war der Durchbruch dieser ganzen Bewegung, die man als Nouvelle Vague kennt, also als neue Welle. Und Godard war eigentlich von Anfang an mit diesem Film, zu dem übrigens der große François Truffaut das Drehbuch geschrieben hatte, eigentlich der Kopf dieser Bewegung. Sowohl das intellektuelle Hirn, aber auch das Herz, weil er den Takt vorgab, weil er der Stichwortgeber war, der die anderen auch immer so ein bisschen angetrieben, manchmal auch mitgezogen hat. Weil es natürlich eine Tendenz gibt, dass jeder so im eigenen Saft schmort. Und Godard hat eigentlich aus dieser Gruppe von Individualisten, viele waren Filmkritiker, eine Bewegung gemacht.
Was war so besonders an Jean-Luc Godard? Was hat er anders gemacht als die anderen Filmemacher?
Ja, zum einen sicherlich, dass er Film als Kunst wirklich begriffen hat. Nicht als Unterhaltung, schon als Kunst, die unterhalten darf. Er hat ja auch mit Stars gedreht, er hat Komödien gedreht, also die Filme machen Spaß. Aber es geht schon darum, dass Kino eine Kunst ist und dass Kino damit auf Augenhöhe mit der Malerei, mit der Musik, mit dem Theater sich befindet. Nicht so ein Wurmfortsatz des Theaters ist, was gerade in Frankreich das Kino lange Zeit war, wo man das Gefühl hat, man sieht abgefilmte Theaterstücke und die Schauspieler reden auch alle wie auf der Bühne für die letzte Reihe und so staatstragend. Das alles hat er ja zerstört, kann man sagen. Das Kino Cinema Papa, wie es genannt wurde, später in Deutschland dann Papas Kino, das wurde eigentlich von so einer Bilderstürmerbewegung beiseite gefegt und auf einmal konnte man diese Filme gar nicht mehr richtig sehen. Godard hat auf der Straße gedreht, er hat mit seinen Freunden zusammen Filme gemacht und das alles war natürlich auch politisch, dass das Kino politisch war und zwar, dass das Kino gewissermaßen ein Rad in der Maschine der Revolution sein sollte, am besten der Weltrevolution, das war für Godard auch ganz klar. Der war auch ein linker Filmemacher und gehörte damit zu dieser gesamten Bewegung, die eine kulturelle Revolution, Revolte in den 60er Jahren halt verursacht hat, in Europa vor allem. Und ein bisschen hatte das Kino auch neu erfunden, denn das Kino war vorher ja so Studiokino. Er ist in die Straße, auf die Straße gegangen. Das Kino sollte nicht mehr amerikanisch dominiert sein. Und weil die Europäer automatisch durch ihre vielen Sprachen nicht so viel Geld hatten wie die Amerikaner, weil sie nicht so ein großes Publikum hatten, musste das Kino in Europa, wenn es was Eigenes sein wollte, anders sein. Es musste in irgendeiner Form ja so einen eigenen Touch haben. Es musste auch für ein anderes Publikum geeignet sein. Es musste gleichzeitig verständlich sein, jenseits der Sprache. Sein Kino, Godards Kino ist also ein Bilderkino, ist auch ein sehr musikalisches Kino. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sowohl die eigens für diese Filme geschriebene Musik zu beachten, aber auch die Verwendung von populärer Musik, von Schlagern zum Beispiel.
Jetzt hast du schon angesprochen, er war ja gewissermaßen der Anführer von der Bewegung. Wie hat er denn das Weltkino geprägt in seiner Zeit? Also der Name Truffaut ist schon gefallen. Er hat sehr, sehr viele sehr beeinflusst, oder?
Ja, also zum einen hat er von Anfang an eigentlich schon, bevor er eigene Filme gemacht hat, denn er hat ja als Filmkritiker begonnen bei den Cahiers du Cinéma, der wichtigsten, sicherlich wichtigsten europäischen Filmzeitschrift in den 50er, 60er Jahren, wo auch Truffaut schrieb, wo auch Romer und Chabrol schrieben. Mhm. Die haben alle angefangen, indem sie erstmal mit den amerikanischen Filmemachern, vor allem den guten, Dialoge gesucht haben. Also es ist ein Hitchcock-Buch entstanden. Es gibt ja später dann die berühmten Gespräche von Truffaut und Hitchcock. Und Godard hat sich auf Hitchcock berufen. Er hat sich auch auf Otto Preminger berufen, den österreichischen Immigranten in Hollywood, und hat dessen Star, Gene Seberg, Star in den zwei letzten Preminger-Filmen vor Außer Atem, hat er dann in Außer Atem besetzt. Und dieses Besetzen von sowohl amerikanischen Stars, auch von anderen ausländischen Stars, er hat ja auch in Deutschland dann gedreht und hat dann auch in Deutschland Filme gemacht, später allerdings, erst 1990, das ist, glaube ich, so wichtig für sein Filmemachen. Und er hat natürlich einfach durch seine Filme, lange das beeinflusst, weil die Filme sich nicht wiederholen. Kein Film von Godard gleicht den anderen. Es gibt so Phasen, man kann schon sagen, dass es am Anfang so ein Star-Kino ist und sicherlich auch bewusst ein populäres Kino, nicht populistisch, aber populär, in so Filmen wie Die Verachtung, Pirole Fu, Die Außenseiterbande und so weiter. Und dann hat er in einer Gruppe Gigavertov heißen, die nach dem russischen Avantgarde-Filmemacher benannt, eigentlich so Kollektivfilme gemacht. Also das Gegenteil der Autorenfilme, für die Godard vorher stand. Da wurde abgestimmt und der Praktikant hatte die gleiche Stimme wie Godard selber, wurde abgestimmt, was man am nächsten Tag dreht. Das war ein Riesenchaos, hat ihn, glaube ich, auch sehr frustriert, aber er hat wirklich geglaubt an diese Utopie, war dann enttäuscht, hat erstmal wirklich 5 Jahre keinen Film gemacht und nachgedacht, wie es weitergehen soll. Und das ist dann so die dritte Phase. Dann hat er klassische französische Filme gemacht, wie Prénom Carmen zum Beispiel oder Detective. Und dann hat er auch so einen Star wieder wie Jean-Pierre Léaud, der früher mal bei Truffaut-Filmen ein Star war, gewissermaßen aus der Versenkung gezogen. Gleichzeitig dann aber auch neue Leute entdeckt. Isabelle Huppert war ganz jung, als sie mit ihm einen Film gemacht hat und so weiter. Und am Schluss hat er Essay-Filme über Filmgeschichte gemacht, also auch sich selber ein bisschen reflektiert und seine, wenn man so will, künstlerische Herkunft.
Also er war auch Kinohistoriker. Was hat er denn zur Geschichte des Kinos gesagt?
Ja, er hat vor allem die Geschichte des Kinos verteidigt gegen die Geschichte der anderen Medien, auch gegen das Fernsehen, also gegen andere Bewegtbilder. Das ist ganz interessant, weil er sicherlich das Fernsehen, er hat auch Filme gemacht fürs Fernsehen und mit frühen Digitalkameras. Also er war kein Feind der Technik, sondern er hat sich immer mit den neuen, modernen Techniken auseinandergesetzt, bis hin zu 3D. Er hat aber gleichzeitig natürlich dann versucht, das Kino in seiner Eigenheit, also erstens mal klassisches Filmmaterial, 35 mm, dann klassisches Erzählen und sicherlich mit Bildern erzählen, also eben nicht abgefilmtes Theater oder abgefilmter Roman sein, sondern eher die Kunst des bewegten Bildes zu sein, wo man alles möglichst zeigt und nicht sagt und nur dann Worte benutzt, wenn es nicht anders geht. Das hat er verteidigt und hat sicherlich auch die Gefahren gesehen, die dem Kino heute durch diese allgemeine Digitalisierung, durch die Bilderflut überall, Internet etc., auf dem Telefon guckt man sich Lawrence von Arabien an oder eben außer Atem. Das funktioniert nicht wirklich, weil der Zauber des Kinos ist natürlich auch dieser dunkle Raum, in dem man mit fremden Menschen zusammen sich Filme anschaut. Und das hat er schon verteidigt. Und das kommt in seiner Geschichte vor. Ansonsten geht es, glaube ich, wirklich darum, die Bilder, alte Bilder, dem Vergessen zu entreißen. Denn es gibt diese Formulierung von einem Filmtheoretiker, dass Kino auch die Errettung der äußeren Realität, also einfach des Sichtbaren, was frühere Generationen gesehen haben und dann ist es halt weg, dass das aber im Kino erhalten bleibt, dass Kino diese Errettung äußerer Realität ist. Und das spiegelt sich gerade in den letzten Filmen von Godard auch ganz gut, wo er zum so am ehesten wahrscheinlich seine theoretischen und philosophischen Filme gemacht hat, auch mit dem Philosoph Alain Badiou zusammengearbeitet hat in 2 Filmen. Und da hat er alte Filme gewissermaßen neu montiert und neu erzählt. Und er hat uns gleichzeitig, er hat das halt mit Bildern auch gemacht, er hat uns gleichzeitig darauf gestoßen, dass das andere Bilder sind, indem er nämlich nicht so eine DVD genommen hat und die neu geschnitten, sondern er hat Videokassetten genommen und hat auf Videomaterial das geschnitten, also bewusst so unscharfe Bilder, körnige Bilder. Film war ja mal dieses körnige Material. Und das kann man nostalgisch finden. Es ist in mancher Hinsicht aber auch wirklich die Zukunft gewesen. Und was Godard eigentlich immer versucht hat, ist uns zu stören, produktiv zu stören, uns zu irritieren. Das ist die Kunst dieses Filmemachers.
Mhm. Reden wir mal über den Menschen Jean-Luc Godard. Er galt ja als ja durchaus elitär und unzugänglich, soll zu seinen Arbeitskollegen auch durchaus mal ja ruppig gewesen sein. Du hast ihn selber ja zumindest bei Pressekonferenzen auf Filmfestivals erlebt. Was ist dein Eindruck? Was war Godard für ein Mensch?
Ja, es ist in jedem Fall viel vielfältiger als dieses Klischee. Ich glaube nicht, dass es falsch ist. Er war sicher manchmal eine sehr unangenehme Person, wenn er sich mit Leuten gestritten hat, wenn er keine Lust hatte auf bestimmte Themen, auf bestimmte Gespräche, wenn ihm dieser ganze Medienrummel, ja, von TikTok bis Instagram auf die Nerven ging. Aber andererseits, wie gesagt, er hat seine letzte Pressekonferenz auf einem Smartphone gegeben. Da war er zu Hause 2018 in Cannes, da wurde es zugeschaltet. Und er wollte auch dieses Smartphone, also er wollte nicht, dass das dann auf die Leinwand gebeamt wird, sondern er hat es war ein großes Smartphone, was dann zu sehen war. Und man kann sich das im Internet übrigens anschauen, diese Pressekonferenz. Da kriegt man auch mit, was das für einer war. Der war schon einerseits ruppig, wie gesagt, aber er war andererseits auch lustig. Er hat so einen Schalk im Nacken gehabt. Er hat sich selber darin auch gefallen, aber nicht allzu eitel, sondern er wollte Spaß haben und Spaß machen darin, dass er provoziert hat, dass er die Leute irritiert hat. Und das allerletzte Filmbild, was zumindest ich glaube, von Godard zu kennen, das wurde auf der diesjährigen Berlinale gezeigt, in einem Dokumentarfilm über ihn und über einen iranischen Filmemacher, die miteinander in so einer Korrespondenz waren. Und Regisseurin sucht ihn auf in seiner Küche zu Hause in Roll am Genfer See, so ein kleiner Ort. Und da trinkt er Rotwein. Und dann verschüttet er was von dem Rotwein und er blickt in die Kamera und dann nimmt er das T-Shirt und man sieht dann seinen nackten Bauch, zieht das T-Shirt so hoch und wischt den Rotweinfleck weg. Wie so ein kleines Kind. Und er grinst auch dazu, wie so ein kleines Kind. Und das fand ich ganz bezaubernd, muss ich sagen. Und das ist auch für mich der Godard, der so ein bisschen Spaß hat am Spiel, auch mit der Kamera. Auch in dem Film sieht man mal, wie er sich ins Bett legt, aber nicht einfach so. Er legt sich ins Bett und er liest dann noch einen Moment, bevor er das Licht ausmacht. Und natürlich in einem Detektivroman von Dashiell Hammett, also ein Bezug zur Nouvelle Vague, die das zitiert hat, und ein Bezug zum Film Noir. Das war für ihn sicher eine ganz wichtige Genre-Tradition.
Jean-Luc Godard war auch eine Figur der Popkultur. Also er kommt in den Simpsons vor. Viele jüngere Filmemacher, ja auch Leute wie Quentin Tarantino, berufen sich auf ihn. Was haben er und sein Werk der Popkultur gegeben, außer schöne Filme?
Ja, das ist nicht unwichtig. Also Sprüche schon mal. Ja, fangen wir damit an. Er war so ein Stichwortgeber. Er hat diese tollen Sätze gesagt wie: Kino ist 24 Mal Wahrheit in der Sekunde. Oder: Ein Film hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, aber nicht notwendig in dieser Reihenfolge. Oder den Satz: Kino ist mit schönen Frauen schöne Dinge machen. Und alle möglichen anderen Sätze. Man findet sowas auch, glaube ich, sehr leicht selber im Internet. Und mit diesen Sätzen, die sowas Schlagzeilenhaftes haben, die man sich gut merkt, kann, die inspirieren natürlich die Gedanken. Und ich habe am Anfang gesagt, er war ein politischer Filmemacher. Eines seiner anderen wichtigen Zitate, die nicht nur einen Gag und eine Pointe haben, das ist zum Beispiel der: Es kommt nicht darauf an, politische Filme zu machen, sondern es kommt darauf an, politisch Filme zu machen. Also jeder Film ist politisch. Das ist ganz wichtig und das zeigt auch, was so seine Stoßrichtung war. Und davon abgesehen ist es natürlich so, er hat Star-Kino gemacht, wo also es darum geht, schöne Menschen, auch schöne Männer übrigens, zu zeigen. Belmondo haben wir genannt, Anna Karina, Brigitte Bardot kann man nennen, Piccoli, viele andere. Das gehört auch zur Popkultur, mit Farben zu arbeiten, mit Schönheit der Effekte. Man muss sich nur mal zum Beispiel Le Mépris, die Moravia-Verfilmung, Verachtung anschauen. Dann sieht man das schon diese tolle architektonische Villa Malaparte, auf der er gedreht hat, auf der Insel Capri. Dann die Zitate, die Popkultur ist ja auch immer das Spielen mit Zitaten. Er hat ganz viele Filmzitate drin. Wenn wir an Verachtung denken, da ist Fritz Lang, der große deutsche Filmemacher, quasi als sein eigenes Zitat auch zu sehen in so einem Gespräch und so weiter. Man könnte ganz viel in dieser Art erzählen. Und das Letzte ist natürlich die Musik. Es gibt die Musik, die er selber geschrieben hat. Und dann gibt es die Musik, also die Musik, die geschrieben wurde für die Filme. Nicht er selbst, Godard, sondern die zum Beispiel Georges Delerue geschrieben hat. Und dann gibt es natürlich die Musik, die da einfach gespielt wird. Das sind manchmal so Schlager, die aus dem Hintergrund klingen, wenn man sich die alten Filme mit Anna Karina anschaut, als relativ armes, junges Mädchen, eine Studentin, die dann immer das Transistorradio anschaltet in ihrer Wohnung, da kommt dann irgendwas aus dem Radio. Das ist natürlich ganz bewusst eingesetzt. Oder in der Außenseiterbande, wo die eine Musicbox anmachen und dann dazu tanzen. Das sind so ikonische Filmszenen, die einem in den Sinn kommen, wenn man an Godard denkt.
Mhm. Du hast schon angesprochen, er hat ganz viel Beziehungen oder Referenzen auf andere Filmemacher. Jetzt ist aber selber Godard natürlich ein Filmemacher, auf den sich auch ganz viele bezogen haben. Also was bleibt dann über sein Werk hinaus von ihm übrig? Wenn ich heute ins Kino gehe, wo sehe ich dann noch Jean-Luc Godard?
Ich glaube, man sieht es zum Beispiel bei einem Filmemacher wie Tarantino, den hast du schon genannt, der sich ganz offen auf Godard beruft. Man sieht es auch in einem Filmemacher wie Christopher Nolan, der ja immer wieder mit so Erzählformen arbeitet, die nicht klassisch sind, die nicht von A nach B nach C erzählen, sondern durcheinander. Halt Anfang, Mitte, Ende, aber nicht notwendig in dieser Reihenfolge. Das passt optimal auf Christopher Nolans Erzählweise, dass so verschachtelt ist in Zeiten und Räumen. Und der da sicher von Godard inspiriert ist, ist, weil in Hollywood gibt es niemanden, der ihn dazu inspirieren könnte, dann kann man sicherlich sagen, dass die ganzen französischen Filmemacher heute, Leute wie Olivier Assayas oder was wir gerade gesehen haben in Venedig, Rebecca Slotowski, eine junge Wilde, genauso wie Lea Musius, es gibt ja viele junge Frauen in Frankreich und die, glaube ich, alle sehr stark viel mehr von Godard zehren, der ja eben sich selber in Frage gestellt hat, auch immer gegen den Machismo sich in Frage sich gewendet hat, der Frauen als Helden hatte, dass er darin eigentlich, und die Männer machen lächerliche Figuren, da ist Godard auch moderner als viele andere französische Filmemacher, das muss man sagen. Und ich glaube, das alles inspiriert, es ist ein Beispiel, immer neu, sich selber kritisieren, sich immer neu erfinden, nicht so bequem werden und dann natürlich auch, dass man im Grunde genommen sich nicht langweilen möchte mit den eigenen Sachen und schon deswegen, wenn man 92 Jahre alt wird, immer wieder mal, ganz schön oft immer wieder mal was anderes machen muss, damit man edgy bleibt, ja, nicht müde und lahm und uninteressant wird. Und das ist, glaube ich, über alle konkreten Beispiele hinaus so die allgemeine Haltung, die man von Godard lernen kann und die auch die guten Filmemacher von ihm lernen. Und man muss natürlich am Schluss dann auch Asien nennen, dass nicht nur die Japaner und die Chinesen, zum Beispiel auch der Hongkong-Filmemacher Wong Kar-wai, sich sehr offen auf Godard bezieht in der ganzen Menge seiner Filme. Und da sieht man, dass Godard in jedem Fall auch weiterlebt. Der ist körperlich gestorben, aber es gibt einen zweiten Körper von Godard, der Filmemacher, der wie die Körper des Königs, die unsterblich sind, auch unsterblich ist. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, er war der wichtigste von allen und er war in vieler Hinsicht der jüngste von allen, mit 92 jünger als alle, die nach ihm kamen.
Jean-Luc Godard hat über 50 Filme gemacht. Gib uns mal eine kleine Must-Watch-List. Also welche sind seine wichtigsten, seine besten, seine schönsten Filme?
Ja, ein paar Filme sind ja in den nächsten Tagen sicher auf den öffentlich-rechtlichen Sendern auch zu sehen, auch auf Arte. Da würde ich jedem empfehlen, mal in die Mediatheken zu schauen. Ich weiß gar nicht, was die da jetzt bereitstellen. Das ist eine rechte Frage. Auch so ein Thema, die Zukunft des Kinos, über das Godard nachgedacht hat. Wenn man sich eine DVD kauft, dann würde ich sagen, was einerseits der spannendste Film ist, das ist wirklich seine Histoire du Cinéma. Die ist 5-6 Stunden lang, sind mehrere DVDs, lief auch mal auf Arte. Die Geschichte des Kinos, das hat er auch auf Deutsch selbst eingesprochen, wie auch seine letzten Filme. Dann mit so einem Deutsch mit Akzent klarerweise. Das hat seinen ganz eigenen Charme. Ein Film, der extrem unterhaltsam ist und extrem leicht und einfach zugänglich, das ist die Außenseiterbande mit seiner ersten Frau Anna Karina. Da gibt es eben solche ikonischen Szenen wie mit der Musicbox oder noch ikonischer, das haben dann andere nachgemacht, ist zum Beispiel wie diese drei, das ist so eine Dreier-Liebesgeschichte, zwei Männer, eine Frau dazwischen, ähnlich wie Jules und Jim, aber ganz anders. Die rennen durch den Louvre, die machen eine Wette, wie schnell man durch den Louvre laufen kann. Und das hat selbst jemand wie Bertolucci mal nachgemacht in einem seiner Filme. Das ist auch so ein toller Einfall. Das zum Beispiel, und ich glaube, dass der Film, der vielleicht reine Schönheit ist, das ist dieser Farbfilm, den wir schon öfter erwähnt haben, Le Mépris, die Verachtung nach Moravia. Da geht es auch um das Filmemachen, also ein Filmset auf Capri. Und Michel Piccoli spielt mit, Brigitte Bardot spielen mit, Georges Delerue hat die Musik gemacht, Fritz Lang tritt auf. Das sollte eigentlich schon reichen, dass man sich diesen Film wirklich angucken will.
SWR 2 Filmexperte Rüdiger Suchsland zum Tod des großen französischen Filmemachers Jean-Luc Godard. Heute ist er im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Roll am Genfer See gestorben. Rüdiger, vielen Dank.
Bitte, bitte.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.